Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, ich grüße euch alle aus meinem Hotelzimmer südlich des Mains. Ich sitze in Offenbach in meinem Hotel. Sven, du bist auf der anderen Seite des Flusses, gar nicht so weit weg von mir, ungefähr 2 Kilometer, nicht mal 2 Kilometer Luftlinie. Aber ich meide dich gerade wie die Pest, denn du bist ziemlich
Niemand
erkältet.
Mag mich. Wärst du im Nachbarhotel, könnten wir uns tatsächlich zuwinken, weil das sehe ich hier von meinem Fenster aus. Aber so ist es auch gut, dass wir uns nicht sehen, vielleicht.
Jetzt trennt uns ein Fluss namens Main. Ne? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch recht herzlich. Ich bin auf Reisen, ich bin in Frankfurt und eine kleine Geschäftsreise. Und wir nehmen Podcast auf. Ja, und wie gesagt, uns trennt 2 Kilometer. Wir haben uns noch nicht gesehen. Hoffentlich klappt das morgen. Aber ich will mich ja bei dir nicht anstecken, lieber Sven.
Ne? Ja, es hängt von mir ab, ne? Wie ich mich fühle, wie ich so bin. Also ich bin dann, also auch ich begrüße natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurem beliebtesten Reisepodcast, den ihr, ja, genau. Das ist wirklich ganz schlimm, ne? Das ist so eine Männergrippe. Das hält ja fast keiner aus. Ja. So schlimm ist das. Vielleicht hört ihr es ein bisschen in meiner Stimme. So ganz fit fühle ich mich auch nicht. Hoffe, dass es trotzdem irgendwie Sinn macht, was ich von mir gebe. Ja, eigentlich irgendwie auch schade, dass wir uns dann halt nicht sehen. Ne? Wir wollten ja eigentlich ein bisschen was machen, ein bisschen auch reden, quatschen, haben wir ja auch lange nicht mehr gemacht. Wir haben uns aber letzte Woche kurz in Hamburg gesehen. Das war auch nett. Da war ich noch gesund.
Das war auch sehr schön. Da warst du noch gesund, genau, ganz genau. Und ja, Sven, das, was du gerade durchmachst, das ist wirklich ein unglaubliches
Leid. Und unmenschlich,
Frauen, die Kinder gebären über Stunden hinweg, die können sich nicht vorstellen, wie es dir gerade geht. Diese Schmerzen, die du durchlebst. Also es tut mir wirklich leid. Also ich schicke dir morgen noch einen riesigen Blumenstrauß rüber.
Werbung.
Liebe Leute, wir haben diesmal einen Werbepartner, der kein touristischer Werbepartner ist, aber ich glaube für alle uns in der Branche, wir Leute, die viel reisen, sehr, sehr wichtig ist und wichtig sein kann. Unser Werbepartner ist CyberGhost VPN. CyberGhost VPN hat 83 Millionen Nutzer weltweit. Ja, wir sind auch gerade Nutzer geworden.
Ja, ich bin sogar schon seit längerem Nutzer, also seitdem ich eigentlich, bestimmt schon seit 3, 4 Jahren ungefähr, nutze ich es wirklich regelmäßig. Auf Reisen ist es eigentlich unersetzlich. Gerade wenn man alleine im Hotel ist abends und, naja, sich vielleicht mal ein Fußballspiel angucken möchte, was in Deutschland ist, ist CyberGhost VPN einfach unersetzlich.
Für alle die von euch, die nicht wissen, was ein VPN ist, ein VPN ist ein kodierter Tunnel für den Zugang zum Internet, denn wir wissen, nicht in allen Ländern, allen Regionen der Welt ist das Internet gleich zugänglich. Und ja, wer gerne unterwegs Serien guckt, Filme guckt, Informationszugang haben möchte zu all dem, was er zu Hause auch hat, dem empfehlen wir CyberGhost VPN. Ja, und du warst ja vor einiger Zeit in Kolumbien, ne? Hast mir erzählt, dass du ohne dein CyberGhost VPN absolut aufgeschmissen gewesen wärst, ne?
Ja, tatsächlich. Ich musste Gehälter bezahlen für meine Mitarbeiter. Und CyberGhost VPN hat mir da echt geholfen, so eine kleine Revolution innerhalb der Agentur irgendwie zu vermeiden. Denn aus Kolumbien konnte ich nicht auf meine Bank zugreifen, ohne VPN-Client. Und da hat CyberGhost VPN mir wirklich sehr geholfen. Denn mit ihm konnte ich mich dann einloggen und konnte die Gehälter pünktlich und rechtzeitig, wie meine Mitarbeiter das gewohnt sind, bezahlen. Und ich glaube, die hätten sich sehr, sehr geärgert, wenn sie erst 2 Wochen später die Gehälter bekommen hätten.
Und danach konntest du gleich die Fortuna dir live im Fernsehen angucken.
Das wäre noch cool, wenn CyberGhost VPN das irgendwie mit der Zeitverschiebung noch hinbekommen würde. Denn ich musste wirklich nachts um 3 aufstehen, um die Fortuna zu gucken. Aber es hat sich gelohnt.
Man muss aber tatsächlich sagen, die sind gut. Die haben über 9000 Server in 91 Ländern weltweit. Und das Coole ist, man kann 7 Geräte gleichzeitig auf einen Login benutzen. Und, müssen wir auch dazu sagen, CyberGhost VPN hat auf Trustpilot einen fast perfekten Score für ihre Dienstleistung. Und für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es die Möglichkeit, CyberGhost VPN rabattiert zu bekommen. Ihr bekommt als Hin- und Weghörer 82%. Ich wiederhole, 82% Discount auf euer CyberGhost VPN Abo. Und das kostet euch dann nur sage und schreibe 2,11 Euro im Monat über die nächsten 2 Jahre. Und hier kommt der absolute Kracher. Die ersten 3 Monate gibt's für euch gratis.
Wie kommt ihr an dieses sagenhafte Angebot? Es gibt eine extra Landingpage für uns. Und zwar ist das www.cyberghostvpn.com/hw. Andi, HW steht für?
Hin und weg.
Aber ohne das U, also hinweg.
Da bekommt ihr einen Hin- und Weg-Discount-Code und dann könnt ihr euch das sagenhaft gute Abo von CyberGhost VPN holen. 82% Discount, 2,11 Euro im Monat über 2 Jahre und die ersten 3 Monate, wie gesagt, sage und schreibe umsonst. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr abonniert. Wir haben das schon getan. Ja, und wir freuen uns. Und der Link, Sven, wiederhole bitte.
Das ist cyberghostvpn.com/hw. Und mit diesem Link habt ihr wirklich Zugang zu, ich sage jetzt, alle Netflix-Serien, die ihr sehen wollt, auch die, die in Amerika erschienen sind, in Japan erschienen sind, die man aus Deutschland normalerweise nicht erreichen kann. Und ganz wichtig auch für die Geschäftsführer, ihr könnt Gehälter überweisen, auch wichtig, wenn man im Ausland ist.
Also, wer unterwegs auf Reisen, und das ist ganz wichtig, denn ihr seid alles Reisende, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr unterwegs auf Reisen überall Internetzugang braucht und wollt, dann ist CyberGhost VPN genau die richtige Adresse für euch. Wie gesagt, 9000 Server in 91 Ländern und da könnt ihr zu allem, was ihr auch sonst zu Hause haben würdet, Zugang haben im Internet. Wenn ihr mehr Informationen wollt, schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Da haben wir den CyberGhost VPN Link noch einmal abgebildet. Und was noch wichtig ist, wenn euch CyberGhost VPN nicht gefallen sollte, gibt es eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. CyberGhost VPN.
Werbung.
Aber Spaß beiseite, wir haben einiges vor. Wir haben einen super interessanten Gesprächspartner heute, mit dem wir, glaube ich, auch zur richtigen Zeit reden. Und wir sehen uns ja auch in 2 Wochen in Berlin. Da moderieren wir die AER-Jahrestagung. Da bin ich total gespannt, freue mich total drauf. Ist jetzt auch eine Zeit, wo ganz viele touristische Begegnungen und Kongresse, Jahrestagungen wieder stattfinden. Und ja, in der Touristik viel über die Zukunft geredet wird. Und wir sind Teil davon in 2 Wochen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, du dich auch.
Ich freue mich darauf, dich
wiederzusehen.
Sven,
zu lange Pause.
Ich freue mich auf diese Kongresse, weil man ja auch wieder den Austausch hat und kein Zoom-Time, kein Teams ersetzt das persönliche Gespräch meiner Meinung nach. Und C, ist auch schön, mal wieder in Berlin zu sein. Und D, ist alles, ja, schön auch Moderator zu sein.
Das, und die Vorbereitung auch laufen schön,
dich super. Andi zu sehen. Ne? Die Vorbereitungen laufen super. Wir hatten schon mal 3 so, ja, lass mal drüber sprechen. Hat aber nie stattgefunden. Bin gespannt, was rauskommt. Aber wir kriegen das hin. Ganz sicher.
Ja, ja. Und schön, dich in Berlin zu sehen, Andi.
Ja, das auch dann irgendwann, ne?
Schon wieder so eine lange Pause. Ey, mein Fischen ganz echt gar nichts.
Ich muss nur sehen, dass ich bis dahin wieder gesund bin.
Sven, das wird nicht leicht. Du hast nur noch 2 Wochen, ne?
Ja, ja.
Vielleicht ein kurzer Aufenthalt im Kurheim zwischendurch wird dir ganz gut tun. Ja, aber jetzt mal diese ganzen Anekdoten beiseite, denn heute reden wir mit jemandem, der sich nicht mit Anekdoten, sondern mit Zahlen, Daten und Fakten beschäftigt. Und ich glaube, mit dem reden wir auch wirklich zur richtigen Zeit, denn die Branche, insofern sie jetzt eigentlich eine ganz gute Zeit hatte, es wurde nicht wenig gebucht und gereist dieses Jahr, fahren wir ja doch, was das nächste Jahr angeht, mit all dem Grundrauschen an Krise, was wir haben, noch ein bisschen auf Sicht. Und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast. Wir sprechen mit Ulf Sonntag. Ulf Sonntag ist der Geschäftsführer des NITs, des Instituts für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH, aber den meisten Touristikern besser bekannt durch die Reiseanalyse der jährlichen Marktforschungsstudie, die Reiseanalyse veröffentlicht. Ja, und ich bin sehr gespannt, was er über den Puls der Touristik sagt und auch über die Zukunft der Touristik.
Fakten, Fakten, Fakten.
Hin und weg.
Der Reisepodcast mit Sven Meyer
und Andi Jans.
Ja, lieber Ulf, herzlich willkommen bei Hin und Weg, unserem kleinen Reisepodcast. Wir begrüßen dich recht herzlich und freuen uns sehr, dass du dabei bist.
Ja, hallo Andi, hallo Sven. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei bin und bin gespannt, worüber wir jetzt sprechen werden.
Ja, wir finden Themen, wenn wir dich zu Gast haben, glaub mir. War nicht so schwer.
Und auch mit dir steigen wir gleich ein in unsere PR-freie Zone. Und die allererste Frage kommt von mir. Ulf, was ist in Kiel interessanter? Erstklassiger Handball oder zweitklassiger Fußball?
Oh Gott, ich bin wegen des Surfens hier hingekommen und wegen des Meeres. Und ganz im Ernst, mich interessiert weder das eine noch das andere so besonders.
Okay, hast du dir gleich nochmal ganz viele Freunde in Kiel gemacht?
Ja, es gibt bestimmt auch viele Surfer in Kiel, die das durchaus nachvollziehen können, oder?
Aber man trifft genug. Also ich komme gerade vom Strand und selbst bei dem Wetter sind noch Leute da und gehen so lange aufs Wasser, solange das Licht da ist.
Das wäre mir zu kalt, deswegen ganz schnell zu Frage 2. Womit tut sich die Touristik schwerer? Mit der Digitalisierung oder mit Zahlen?
Oh, das ist was Hartes. Ich glaube, es gibt ja überall solche und solche, die das alles richtig gut können und die beides nicht so gut können oder eins von beiden nicht so gut. Das ist echt schwer, sich festzulegen.
Auf einer Seite musst du dir Feinde machen, ne?
Dann sage ich ja mit den Zahlen, weil da kann ich Ihnen helfen. Bei der Digitalisierung, da muss mir geholfen werden.
Okay, okay. Aber auf dich hört man doch. Also auf dich hört man ja wirklich, was die Zahlen angeht, oder? Also da kannst du dich ja nicht beschweren, oder?
Ach, ein vielgefragter Mensch. Hoffe ich und ich bin da selbstbewusst. Also es gibt zumindest Leute, die uns fragen, also genügend Leute, die uns fragen. Viele hören auch zu und ja, aber ich meine, ich weiß ja auch nicht alles, ne? Also am Ende, wir versuchen mit den Zahlen zu helfen und zu unterstützen und manchmal klappt das besser und meistens klappt es ganz gut, manchmal aber auch nicht. Also so ist das nun mal.
Dritte Frage der PF-freien Zone kommt von mir. Wie sehr nervt es dich als Wissenschaftler, wenn abstraktes und komplexes Datenmaterial missverstanden wird?
Naja, ich suche den Fehler eher dann bei uns, also zumindest wenn es unsere Zahlen sind, weil dann haben wir schlecht erklärt. Weil ich finde, es gibt für alles Profis, wir sind die Profis bei den Zahlen und wenn jemand unsere Zahlen sozusagen, wo unser Service auch mitgekauft wurde, dann noch falsch versteht, dann haben wir das falsch gemacht. Also ich glaube da, ja wie gesagt, es gibt da viel, viel Bedarf auch zu erklären.
Sehr ehrlich. Spontane vierte Frage bei der PR-freien Zone. Was hältst du von dem Spruch, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast?
Naja, das ist schon ziemlich abgedroschen, aber wie das bei so Sprüchen ja ist, wahrscheinlich ist da auch was dran. Ich würde nur sagen, das sollte so eine Aufforderung sein, man sollte nicht irgendwie mit Zahlen rumhantieren, die man nicht verstanden hat. Und das ist oft der Knackpunkt. Und von daher glaube ich, also man sollte so ein bisschen mehr durchdringen, ob man jetzt an alles seine Finger selber anlegen sollte, weiß ich nicht. Da haben wir auch einen Anspruch an uns, dass wir das eigentlich zumindest nicht fälschen wollen. Aber es hilft schon, wenn man es selber gemacht hat, weil dann versteht man wirklich auch, wo die Ergebnisse herkommen und sagen wir mal, wie viel man da auch rausquetschen kann.
Sehr gut. Sven, hast du noch eine abgedroschene Anschlussfrage?
Nee, das reicht erstmal. Vielleicht fällt mir im Laufe des Gesprächs noch eine an. Aber wir können gerne die PR-freie Zone verlassen. Ulf, man kennt dich wegen der Reiseanalyse. Auf deiner Visitenkarte aber steht NIT. Erklär doch mal, wie hängt beides zusammen? Was ist der Unterschied? Wie kommt das?
Oh, wie lange haben wir Zeit? Nein, eigentlich ist das relativ einfach. Also die Reiseanalyse ist schon so unser Leuchtturmprojekt. Aber die Reiseanalyse an sich ist eben ein Projekt und keine Firma oder ein Produkt und keine Firma. Also das heißt, das schon mal zum Ersten. Dann ist es aber auch so, dass hinter der Reiseanalyse ein Non-Profit-Verein steht. Das ist die FOR, die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Da ist im Moment Guido Wiegand der Vorstandsvorsitzende. Es gibt, wie gesagt, einen Vorstand, es gibt Mitglieder und der Verein wurde mal ins Leben gerufen, um eben genau die Reiseanalyse durchzuführen. Früher war das mal ein kommerzielles Projekt. Der Träger damals ist dann aber insolvent gegangen. Und die Kunden haben sich zusammengefunden, haben gesagt, wir wollen aber, dass es das Produkt weitergibt und haben dann diesen Verein gegründet. Aber der hat im Moment gar keine eigenen Angestellten, sondern das machen alles eben Touristiker im Ehrenamt, Vorstand und so. Und wir im NIT, jetzt kommt der lange Name, dem Institut für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa hier in Kiel, wir machen, seit es die FOR gibt, das ist jetzt seit ja gut ein bisschen über 30 Jahren, machen wir die wissenschaftlichen Arbeiten, die Organisation der Reiseanalyse im Auftrag der FOR. Also das heißt, ja genau, es gibt das Produkt, es gibt den Träger und wir sind beauftragt im NIT, das Ding durchzuführen.
Du bist aber eigentlich Geograf, ne? Also du bist jetzt kein
klassischer... Also ich habe mal Geografie studiert, genau. Also ich bin Diplom-Geograf von Haus aus, aber damit kann man ja alles und nix, wie glaube ich, die meisten Geografen noch unterschreiben können.
Aber wo kam denn dein Interesse für die große, weite Welt her und wie bist du dann in der Touristik gelandet? Wie war denn der Weg dahin, wo du jetzt bist sozusagen, als Geschäftsführer von Dat Janse, wie man sagen würde?
Ja, also ich bin ja auch schon ein bisschen was älter, so jetzt so Ende 40, also das heißt, da war ein bisschen Raum. Ich bin erstmal bei der Geografie gelandet, über eine Extrarunde, erstmal BWL. Ich habe gedacht, BWL muss man machen, da kann man Geld verdienen. Dann war das in dem Studium aber nicht so meins. Ich habe gesagt, wenn ich so studiere, kann ich damit hinterher wahrscheinlich auch kein Geld verdienen. Und dann habe ich das gemacht, sagen wir mal, was ich immer gern gemacht habe. Und das war Geografie. Ich hatte Erdkunde-Leistungskurs in der Schule und ist wirklich ein tolles Studium. Auch weil ich eher Generalist bin. Also ich bin... ja, wie gesagt, mich interessiert alles. Ich bin aber, sag mal, für nichts ein ganz besonderer Spezialist und deshalb lag mir das Studium auch wirklich nahe. Und ja, in der Geografie, da musst du ja irgendwas dann damit machen. Und Lehrer oder so wollte ich nicht werden, an der Uni wollte ich nicht bleiben und dann landen ja doch ziemlich viele Geografen auch irgendwo im Tourismus. Und das war bei mir aber eigentlich auch von Anfang an gewollt. Also ich hatte auch mal angefangen, dass auch das BWL-Studium so mit dem Versuch auch in so einen Tourismus-Schwerpunkt zu gehen. Also eigentlich, weil ich für mein Leben gerne reise, weil ich... ja, auch an anderen Leuten interessiert bin, passte das gut mit der Geografie, aber irgendwie dieses Liebäugeln mit Tourismus, das war immer schon da. Ja, und dann habe ich im Geografiestudium ein Praktikum gemacht im NIT und da bin ich dann immer geblieben und jetzt seit Januar da Geschäftsführer.
Wie viele Jahre bist du schon da? Weil du wolltest ja eigentlich Geld verdienen und bist trotzdem in Tourismus gegangen.
Naja, sagen wir mal, auskömmlich. Also, dass das anderswo besser ist. Also, ich glaube wirklich, die beiden schlechtesten Jobs fürs Geld verdienen sind Marktforschung und Tourismus. Also, herzlich willkommen. Aber, also nein.
Dein persönlicher Doppelwumms, ne?
Ja, genau. Rohrkrepierer oder so, ne? Nein, aber, das passt schon und, nur, ja, mein alter Chef Martin Lohmann hat immer gesagt, wir sind eigentlich nicht nötig, das, was wir machen. Aber solange wir nützlich sind und es jemanden gibt, der uns nützlich findet, funktioniert eben das Ganze. Und genauso ist es eigentlich.
Die Touristik findet euch ja sehr nützlich. Also das muss man ja schon sagen. Was macht euch denn so besonders?
Also erstmal in diesem Bereich. Wir sind ja sozusagen Dienstleister, Service, Erklärer, Zahlenonkel für die Touristik. Da gibt's ja nicht so viele, die das machen. Und es gibt schon gar nicht, also sag mal, so eine Konstruktion wie uns, dass wir irgendwie weder Universität sind, noch irgendwie so, sag mal, ja, jetzt die Hardcore-Berater. Ja, also da gibt's wirklich ganz wenige. Es gibt ein paar, die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber wenig, was so da kommt. Das heißt, am Ende, wenn man manche Fragestellungen hat, ist der Markt da gar nicht so groß. Und sagen wir jetzt bei Reiseanalyse bleiben, das ist ja, also ich habe mit Reiseanalyse im NIT angefangen. Ich mache jetzt über 20 Jahre, laboriere ich auch da an diesem Projekt, an diesem Produkt mit rum. Und es ist einfach wirklich ein ganz, ganz tolles Tool, wenn es eben um die Nachfrage geht, wenn man verstehen will, warum und wie die Deutschen reisen. Man kann da in alles Mögliche reinzoomen. Wir haben da ja auch schon in verschiedenen Konstellationen zusammengearbeitet. Sven, bei dir für China, aber eben auch für Scantlines zum Beispiel, Andi jetzt mit Gebeco. Also man hat einfach da wirklich einen Datenschatz, mit dem man einfach ganz viele unterschiedliche Fragen schon beantworten kann, ohne dass man irgendwie jetzt groß eine neue Forschung loslegen muss. Und ich glaube, was wirklich auch das ganz Besondere ist, ist eben, ja, dass dieser Verein dahinter steht, dass es ein Non-Profit-Projekt, Produkt ist und am Ende ja schon, sag mal so, von der Urheberschaft eigentlich über jeden Zweifel erhaben ist. Also es ist wirklich neutral. Weil die ganze Branche da drin steckt, ist halt wirklich nicht, dass er sagen kann, das ist jetzt irgendwie von der großen TUI oder von irgendeiner Airline oder irgendwie von einem großen, von einer großen Destination beeinflusst, sondern die sind da eben alle mit drin. Und dadurch, dass es eben auch so viele sind und sich so viele auch die Kosten teilen, haben wir halt wirklich einen wahnsinnig hohen, ich sag mal, Qualitäts- und wissenschaftlichen Standard. Und wir sind auch, sag mal, von den Typen jetzt nicht so, also nicht die Verkäufertypen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Ruf, ich kann irgendwie alles verkaufen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich kann was verkaufen, wenn ich wirklich dahinter stehe und das glaube. Und auch glaube, dass ihr was davon habt. Und das glaube ich ganz fest. Und ich das glauben auch im Moment ausreichend viele oder probieren ausreichend viele, glaube ich, in der Branche auch aus. Und das gilt eben für Reiseanalyse, aber das gilt eben vielleicht auch für andere Bereiche, die wir im NIT beackern.
Wir haben ja letzte Woche kurz gesprochen, da kam das Thema Krise auf, Pandemie, wie sich die Sicht auf die Touristik jetzt oder die Sicht aus der Touristik vor allem auch verändert hat. Ihr macht seriöse wissenschaftliche Arbeit, die auch einen kommerziellen Aspekt hat. Wie hat sich die Pandemie denn auf eure Arbeit ausgewirkt? Ich spüre, dass der Bedarf für Informationen in dieser Zeit, wo wir immer noch auf Sicht waren, sehr, sehr groß ist. Wird jetzt mehr oder weniger Analyse in Anführungsstrichen gekauft?
Also ehrlich gesagt, ich im März 2020, ich glaube, ganz am Anfang fand ich das noch spannend. Ich war auch, glaube ich, weiß gar nicht, wann die zugemacht haben. Am 12.3. war ich noch auf einem Vortrag in Finnland, wo wir das alles schon so kommen gespürt haben, ohne zu wissen, was auf uns zukommt. Aber als dann wirklich, ja, wir dann doch erstmal da im ersten Lockdown ja doch so ein bisschen eingesperrt waren. Also ich saß wirklich so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange 2 oder 3 Wochen lang und wusste nicht, was da jetzt passiert. Also weil ich habe mir gedacht, naja, also wir im Tourismus, wir stecken ja jetzt richtig wirklich im Mist. Und ich habe mir gedacht, Firmen, Destinationen, wenn da, ja, also die müssen jetzt alle sparen, kommen ja keine Leute, können nichts verkaufen, wo würde ich sparen? Erstmal externe Kosten, das sind wir. Am Ende sind wir aber zum Glück ziemlich breit aufgestellt, das heißt eben viele Destinationen und sagen wir mal nicht also oder mehr Destinationen, mehr eigentlich öffentliche Kunden als private. Und ich glaube da, also das war schon ganz, also das war schon gut und stabilisierend, weil es dann eben relativ schnell klar wurde, so sagen wir mal so ab Mai, Juni 2020, dass sagen wir mal auch Teil der Wirtschaftshilfen, die irgendwie ja auch ein Stück weit über die Reiseziele, über die öffentlichen Stellen in den Destinationen dann irgendwie dann in den Sektor gepusht wurden, dass sagen wir mal, bei diesem ganzen Konstrukt eben auch das Wissen und die Insights einfach wichtig waren, um das irgendwie auch zu verargumentieren, wie man macht, warum es macht. Also das heißt, eigentlich haben wir mit, sagen wir mal, so einer kleinen Delle in diesem ersten Lockdown wirklich, ja, nicht profitiert, aber wirklich gute Jahre gehabt jetzt 2020, 2021. Wobei man auch sagen muss, wir haben auch, glaube ich, an vielen Stellen relativ schnell reagiert, dass wir eben uns auch auf die neue Situation eingestellt haben. Also sonst ist es eigentlich jetzt auch wieder Beispiel Reiseanalyse, ne? Wir haben einmal im Januar die große Befragung, 7000 Leute werden irgendwie befragt und mit den Daten kannst du dann eigentlich normalerweise das ganze Jahr den Markt bespielen. Und das ging dann aber nicht mehr. Ne? Es war klar, dass, was wir im Januar gefragt hatten, Januar 2020, zwar noch interessant ist, aber eben zumindest ja mal neu interpretiert werden musste unter dem Eindruck der Pandemie. Das heißt, wir haben eigentlich seit Januar 2020, fragen wir in viel kürzeren Abständen und auch eben nicht, sagen wir mal, so weit zurück und so weit in die Zukunft. Also das ist jetzt mehr so ein Pulsfühlen geworden. Sag mal, die große Diagnose, die kann man immer noch am besten machen mit der großen Untersuchung. Aber wir sozusagen haben zwischendurch noch immer so ein paar Doktortermine jetzt eingestreut, wo wir eben Puls messen, uns den Patienten mal angucken und einfach schauen, wie tickt die Nachfrage. Und ich hatte mir immer gewünscht, dass wir damit irgendwann möglichst schnell mal wieder aufhören können. Das hatte ich mir schon letztes Jahr gewünscht. Also wir hatten erst, das heißt in der Reiseanalyse immer Module, so unsere Spezialthemen. Und das erste hieß dann irgendwie im 2020 das Corona-Modul. Dann dachte ich schon, wir können 2021 auf sowas verzichten. Dann wurde klar, da können wir nicht drauf verzichten. Da habe ich gedacht, naja, dann nenne ich es mal zumindest so ein bisschen positiv Post-Covid-Modul.
Sehr optimistisch damals.
Ja, genau. Hat sich aber gut verkauft, muss man sagen. Ja. Nein, wir haben auch, glaube ich, eben gute Sachen gefragt, aber eben das Post ist dann auch noch nicht so ganz da. Jetzt nennen wir es, sagen wir schlichterdings Krisen-Update, weil da kannst du jetzt unendlich viel von machen oder du packst ein Datum dran und hast dann das Krisen-Update eben aus dem September und aus dem November. Das ist irgendwie vom Namen her einfacher. Aber eben, ich glaube, dieses ganz dicht am Kunden, an der Nachfrage dranbleiben und ihn eben jetzt zu jeder Situation da abholen, wo er gerade steht. Ich glaube, das hat der Branche wirklich geholfen. Also, dass man eben sagt, also ne, nicht, was hast du gemacht, ist nicht so interessant, aber eben, was planst du Stand jetzt unter den Bedingungen, wie sie gerade sind, für die nächsten 6 oder 12 Monate?
Eine gemeine Frage, und die soll gar nicht bös gemeint sein, ne? Nicht, dass ihr dann irgendwie mehr Profit oder sonst irgendwas macht. Sind die Zeiten jetzt spannender als zuvor? Weil jetzt ja wirklich, also allein innerhalb dieses ein Jahres 22, es gab ja wirklich 3 verschiedene Wendungen, so sehe ich das zumindest. Wir hatten Post-Covid, wo alle eigentlich so ein bisschen Aufbruchsstimmung haben, und das habt ihr ja auch gesagt, alle jubeln, es wird toll werden das Jahr. Dann kam der Kriegsanfang, der, glaube ich, nochmal eine ganz andere Wendung hatte. Und jetzt mit der Inflation, gestiegenen Gaspreisen, mehr Nebenkosten und sowas ist ja auch eigentlich schon wieder ganz was anderes. Sind die Zeiten spannender, weil sich einfach viel mehr verändert, und hat man da so ein Kribbeln und sagt, oh, ich will selbst auch rausfinden, was jetzt oder wie es die Branche beeinflusst? Oder freut man sich auf den, in Anführungszeichen, das ist jetzt keiner Alltag, den ja eigentlich der Tourismus auch nie hatte?
Ja, also hast da, glaube ich, ein bisschen schon die Antwort gegeben mit dem letzten Satz. Also ich glaube, also oder andersrum, erstmal zur ersten Frage. Also es ist wirklich spannend jetzt. Und auch da, nachdem diese Zeit im März, April 2020 vorbei war, muss ich sagen, haben wir uns auch dann drauf gestürzt und auch wirklich mit Spannung. Wobei aufs Nachfragesicht ist auch wieder so, wir haben von Anfang an gesehen, und ich glaube, das hat auch der Branche wirklich geholfen und uns auch, dass selbst Corona über die ganze Zeit und eben auch die Krisen, wie wir jetzt haben, sie haben nie die Nachfrage erschüttert. Die Leute, ich meine, man muss sich dran gewöhnen, man mag es nicht, aber man am Ende weiß man, was man will. Das, was man will, ist sehr nah an dem, was man vor Corona gemacht hat. Und wir sehen jetzt auch, ne, 2020 war sozusagen wahrscheinlich das untypischste Jahr. 2021 ging es schon ziemlich stark zurück in die Richtung, soweit es denn ging, wie es vorher war. Und wahrscheinlich jetzt Zahlen für 22 haben wir selber noch nicht, aber mein Tipp ist, da sind wir ziemlich nah bei vielen Dingen an 2019 dran. 2023 wird dann jetzt wieder, wird vielleicht wieder nochmal interessanter. das heißt, was wir von Anfang an gesehen haben, die Leute reagieren. Sie überreagieren aber nicht, sondern sie wägen ab, und anders als einen die Presse das oft glauben machen mag, ist da keine Panik und auch dieses deutsche Angst oder so. Also das siehst du in den Daten nicht, sondern beim Thema Urlaub zumindest nicht, sondern die Leute wollen eigentlich in den Urlaub, sie wissen, was sie da wollen, und wenn das geht, dann machen sie das auch. Und wenn sie darauf reagieren müssen, sprich, weil irgendwie eine Grenze zu ist oder man gerade nicht sich in ein Flugzeug setzen soll oder keinen Bock auf Masken hat oder weil gerade man ein bisschen mehr auf sein Geld gucken muss, dann reagiert man eben drauf. Aber bei den meisten heißt das nicht, dass sie nicht reisen, sondern dass sie vielleicht eben in Anbetracht der Situation anders reisen. Und das ist natürlich gerade spannend, weil man das so sieht. Und was auch für uns spannend ist, ist auch wieder jetzt bei Reiseanalyse zu gucken, sagen wir, früher war das, oder die Jahre jetzt, sagen wir mal 2015 bis 19 oder auch 2010 bis 19 oder davor, ne, Reiseintensität, sagen wir 75%, dann musstest du gar nicht abfragen eigentlich, hätte ich dir auch schon vorher sagen können. Also das heißt, da war manches, bei manchen Jahren mussten wir schon uns auch die News so ein bisschen durch den Blick hinter die Kulissen raussuchen, ne, weil die Eckzahlen einfach so wahnsinnig stabil waren. Aber vieles, was wir da halt auch schon rausgefunden haben, auch, was weiß ich, wie haben wir eben ja auch gesagt, ne, Tourismus, irgendwo ist immer Krise. Wenn irgendwo Terroranschläge waren, wenn wir eben das, ne, wirtschaftlich ging es ja auch ein bisschen hoch und runter, vielleicht nicht ganz so stark wie jetzt, aber das, selbst das wissen wir ja noch nicht mal. Ne, da gab es dann immer schon Mechanismen, dass, ne, wenn gerade ein Terroranschlag war, dann ist man im Jahr danach halt weniger dahin gefahren und dann ist es aber relativ schnell wieder, solange es ruhig geblieben ist, auf ein normales Niveau wieder hochgekommen. Wir haben dieses Hin- und Herschwanken im Mittelmeer, was eben auch stark preisgetrieben ist. Da wäre mein Tipp, dass wir das wahrscheinlich im nächsten Jahr auch wieder sehen, dass es eben preisgünstigere Ziele vielleicht es ein bisschen einfacher haben. Also das heißt, vieles, was wir so in Nuancen vielleicht auch schon vorher gesehen haben, wo der Gesamtmarkt ein bisschen langweiliger war, das hilft uns jetzt aber auch ja zu erklären, ja, wo es denn wahrscheinlich hingehen wird und auch warum ja vielleicht auch aus Nachfragesicht sich gar nicht so viel tut. Also ich bin bei vielem wirklich noch relativ optimistisch und zuversichtlich, auch was das nächste Jahr angeht.
Kurze Follow-up-Frage dazu. Du hast eben gesagt, eigentlich wissen die Leute, was sie wollen. Da wäre meine Frage, was wollen sie denn? Du hast das eben schon angedeutet, ne? Im Mittelmeer, bestimmte Tendenzen, die wir sehen. Also, aber nochmal konkretisieren, was wollen die Leute? Ja. Und vielleicht als Anschluss daran auch gleich zu der Frage, wie hat sich denn jetzt Stand heute und ohne, dass du jetzt wirklich groß was preisgeben musst an alle die nicht sozusagen eingekauft sind in die Reiseanalyse, aber wie hat sich denn, wenn man das mal grob umschreiben möchte, das Reiseverhalten der Leute auch geändert? Ja?
Aber genau das wollen wir doch hören.
Was wollen Sie, ja, also was hat sich geändert?
Ja, ganz genau. Nein, du, also so tief einsteigend, dass das hier jetzt für die Zuhörer was kostet. Das würde auch gar keinen Sinn machen, weil den Wert kriegt's dann wirklich, wenn wir in ganz kleine Segmente gehen, ne, wenn wir jetzt hier die GBEKO-Zielgruppe offenlegen. Aber das, ich glaube, zum einen machen wir das nicht, zum anderen, glaube ich, interessiert das jetzt vor dem Hintergrund des Themas auch nicht. Und wenn man erstmal guckt, was die Leute wollen, ist wirklich auf individueller Ebene ja das machen, von dem sie wissen, dass es gut für sie ist. Das heißt nicht unbedingt immer dasselbe, aber wenn jemand vorher halt eher ans Mittelmeer, Sun and Beach Typ war, der wollte eigentlich auch die ganze Zeit während der Pandemie das am liebsten machen. Er musste vielleicht ausweichen, weil irgendwie Grenzen zu oder zu kompliziert oder keine Flugverbindungen oder was, aber er wollte das immer machen und teilweise hat man es dann auch gemerkt. Zum Beispiel, ich meine, wir haben ja hier Schleswig-Holstein auch, großes Reiseziel direkt vor der Nase. Teilweise sind die Leute, die dann gekommen sind, die auch dafür gesorgt haben, dass im Inland wir teilweise Rekordwerte hatten 2020, 2021, waren das manchmal Leute, die dann aber vor Ort gar nicht so glücklich waren und wo dann auch die Gastgeber und sagen wir die Tourismusprofis in den Orten auch gar nicht so glücklich mit diesen Leuten waren. Also das heißt, die haben zwar den Ersatz gesucht, haben ihn auch gefunden, aber dass jetzt alle ein Learning daraus ziehen, immer Inland und ich fahre nicht mehr nach Malo, so war es nicht. Also die meisten haben das gemacht, haben vielleicht auch ein bisschen ihren Horizont erweitert, aber für die allermeisten gilt, ich möchte eigentlich wieder da zu dem Muster zurück. Und wenn vorher jemand Studienreisen in die Welt gemacht hat, der hat jetzt auch weiter ein Faible dazu und möchte auch dahin zurück. Ne? Und das ist eben das, was wir jetzt für und aber vielleicht auch da, um nochmal das auch das Stabilisierende zu sehen, aber dann ist man sozusagen in seinem Set, was man möchte, wieder relativ flexibel. Ne? Also das heißt, ob ich den Sun and Beach Urlaub jetzt irgendwie unbedingt in Spanien mache oder vielleicht in Kroatien oder in der Türkei, da bin ich dann einigermaßen flexibel und auch wenn ich mal, ne, ich habe vielleicht auch so ein Set von Sachen, die ich auch mal sonst zwischendurch gemacht habe, dass ich vielleicht nicht jedes Jahr ins Mittelmeer gefahren bin, sondern dann auch mal, weiß ich nicht, nach Dänemark oder nach Holland oder nach Frankreich, dann habe ich halt sozusagen so in meinem Set eigentlich erstmal versucht, eine Alternative zu finden, die passt. Und dadurch, dass aber, ja, wir eben die individuellen, auf individueller Ebene wollen wir wieder dazu zurück, wie wir eigentlich das vor der Pandemie gemacht haben oder vor den verschiedenen Krisen. Das führt eigentlich dann dazu, dass das Reiseverhalten, also wie gesagt, 2022 haben wir noch keine Daten, aber es hat sich schon 2021 relativ von der Richtung ganz klar wieder in Richtung 2019 orientiert im Reiseverhalten und Volumen hat ja auch schon wieder angezogen im Urlaubsbereich und für 22 erwarte ich das jetzt auch und für 23 müssen wir mal gucken, da ist wirklich, ich würde sagen, da sind die Würfel noch nicht gefallen. Wir sehen, glaube ich, auch an den aktuellen Buchungszahlen, viele Leute warten im Moment ab. Das ist eine Strategie, die hat sich während Corona bewährt, die hat sich vorher aber auch schon oft bewährt. Und deshalb hängt jetzt, glaube ich, vieles wirklich davon ab, wie doll wir jetzt Wirtschaftskrise, Inflation an unserem eigenen Portemonnaie merken. Bei Corona muss man ja ganz klar sagen, was die Politik da geleistet hat im Hinblick auf sozusagen Auffangmaßnahmen, dass eben der einzelne Bürger eigentlich gar nicht so viel merkt von dem, was da passiert. Wenn das jetzt wieder klappt, dann sehe ich nicht, warum jetzt 2023 ganz anders werden wird. Und sagen wir mal, wenn aber bestimmte Segmente eben das Geld dann eben nicht so haben oder einfach vorsichtiger sein müssen oder auch nur meinen, vorsichtiger sein zu müssen, dann haben sie aber jetzt auch viel, ja, vielleicht viel während Corona schon ausprobiert, was sie eben so an ja, Reaktionsmöglichkeiten haben. Also das heißt, ich glaube, die Branche war immer schon sehr, sehr geübt in Krise und in kurzfristigem Reagieren auf, sagen wir mal, sich ändernde Umweltbedingungen. Und ich glaube, die Kunden waren das auch, aber sie haben es eben durch Corona, hat, sagen wir mal, dieses, ich muss flexibel sein, wenn ich in Urlaub fahren will, das hat noch zugenommen. Und deshalb glaube ich auch, diese Flexibilität ist was, wo wir dann auf der einen Seite unbedingt Urlaub machen wollen, ziemlich genau wissen, was man machen möchte und dann aber auch flexibel sein, wie man es dann ganz, ganz genau, wann genau und wohin man es dann eben macht.
Das war ja auch so ein Mantra jetzt in den letzten Wochen auf den diversen Kongressen, die liefen. Die Branche kann Krise, das stimmt ja auch eigentlich. Ne? Jede Reise, die man abwickelt, läuft komplett nach Plan. Es gibt immer auf jeder Reise eine kleine Krise und im Endeffekt ist ja Reiseverkauf und dann vor allem die Reiseabwicklung ist ja immer irgendwie auch ein Krisenmanagement. Das Problem ist halt, wenn es die ganze Branche auf einmal umfasst und irgendwie alle betrifft und alle in Krisenmanagement-Modus verfallen, dann sieht das halt anders aus, als wenn du nur ganz kleinteilig Krisen lösen musst. Also ein Unfall oder ein ausgefallener Bus oder was auch immer. Ja. Das ist aber dann auf einer ganz anderen Basis, eine ganz andere Dimension, die da passiert. Da.
Darf ich da schon noch was sagen?
Ja.
Ich glaube auch, das haben Kunden auch gemerkt und sie sind bereit auch jetzt, das Risiko für viele, viele Dinge im Leben ist halt gestiegen in den letzten 2-3 Jahren. Und das wissen die allermeisten. Und sie sind auch bereit, jetzt mit mehr Risiko Urlaub zu machen. Und das heißt, ich glaube, sie sind dann auch großzügiger, wenn dann auch Krisen im Kleinen passieren, weil sie einfach wissen, das kannst du nicht perfekt durchplanen. Und auch, sagen wir mal, wenn man jetzt sagt, es ist noch nicht alles, die Regeln ändern sich dauernd, ich muss, ich mache jetzt meinetwegen eine Studienreise im Jahr 2020, 2021, wo du dich dauernd auf neue Situationen, neue Regeln einstellen musst, aber du hast eben das Zutrauen der Reiseveranstalter, er versucht's. Und ich will es kaufen, weil ich eben nicht noch ein Jahr warten will oder wer weiß, was in 1-2 Jahren ist. Und ich glaube, die Krisen haben Kunden und Anbieter eigentlich näher zusammengebracht. Weil dieses Gefühl, wir sitzen da im gleichen Boot, das müsste eigentlich stärker sein. Und vielleicht deshalb, also ich glaube, das ist auch ein ganz starkes Argument, zum einen für einen Reiseveranstalter, aber es ist ein ganz starkes Argument für die Branche an sich, dass man sagt, die einen wollen, gibt aber Risiken, die anderen wollen es anbieten, es gibt aber Risiken und weil sie beide aber unbedingt wollen, kommen sie gut zusammen und machen das auch zusammen.
Deshalb mal ganz,
mach mal, genau.
Ganz kurz, du sagst, du glaubst, belegen die Zahlen das auch? Also da frage ich dich jetzt auch wirklich als Wissenschaftler und als Produzent der Reiseanalyse.
Was wir genau gefragt haben, wofür wir einen Prozentwert haben und das andere so ein bisschen, was man in den zwischen den Zeilen liest. Die Schlussfolgerungen gerade, das ist so ein bisschen aus zwischen den Zeilen von die Antworten auf verschiedene Fragen in verschiedenen Wellen zusammengeführt. Wir haben aber zum Beispiel auch sag mal, Dinge, auf die man ganz besonders geachtet hat während der Corona-Pandemie und hatten da zum Beispiel einen Reiseveranstalter, der sich um mich kümmert. Und ungefähr die Hälfte von denen, die halt reisen wollen, das waren immer die, die diese Fragen bekommen haben, haben halt gesagt, das ist mir wichtig, also darauf achte ich jetzt. Und das passt ziemlich genau auch zu dem, wie sonst der Markt aufgeteilt ist. Der ist nämlich ziemlich genau 50-50, eher Individualtouristen und eben Pauschaltouristen. Also das heißt, für diejenigen, die generell diese Präferenz haben, hat eben der Veranstalter eben auch ganz klar diesen Wert. Also das ist mit einem Prozentwert belegbar. Dass man das Gefühl hat, im gleichen Boot zu sitzen und eben auch Zugeständnisse macht, wenn die Dinge nicht perfekt sind, das ist so ein bisschen rein interpretiert in, die ganzen vielen Erhebungen, die wir zum Thema gemacht haben.
Darf ich ganz kurze Zwischenfrage dazu? Gibt es denn dahingehend ein Gewinner, Pauschalreise oder individuelle Reise? Weil einmal kann man ja sagen, okay, einmal habe ich die Pauschalreise, da gibt es jemanden, den ich anrufen kann, der sich um mich kümmert. Bei individuellen Reisen ist es ja eher so, ich kann mich selbst um mich kümmern und komme da schon irgendwie raus. Gibt es da einen Gewinner irgendwie aus der Krise? Würdest du da was sagen?
Also es gab 2020 einen ganz klaren Verlierer und das waren wirklich die Flugpauschalreisen. Aber das war einfach auch vor allen Dingen deshalb, weil es einfach nicht ging oder eben dann die Kapazitäten so gering waren, dass da einfach kein Volumen zu machen war. Das war aber dann auch das Segment, was sich 2021 mit am stärksten wieder erholt hat, war dann immer noch weit weg von sozusagen von Gut und Böse, aber das würde ich jetzt für 2022 erwarten. Also insgesamt ist wirklich, gibt es da genau diese beiden Präferenzen und das ist ungefähr 50-50 und da gibt es eigentlich auch über die ganzen letzten 20 Jahre keine großen Änderungen, also dass der Markt eben ungefähr Hälfte individuell, ungefähr Hälfte pauschal aufgeteilt ist. Und es hängt eben sehr, sehr stark mit den Zielen zusammen. Ne? Also das heißt, der Großteil, was ans Mittelmeer geht und vor allen Dingen, sobald du ins Flugzeug steigst, das ist einfach flugpauschal und sagen wir mal individuell Spanien Apartments, das macht dann eben nur einen Bruchteil des Spanien-Geschäfts aus. Aber wenn du eben guckst, Reise nach Dänemark oder hier innerdeutsch, das ist halt alles individuell, weil da wird einfach die Ferienwohnung gebucht und gut ist. Also wie gesagt, hängt sehr stark mit den Zielen zusammen.
Touristik und die Zahlen, das hatten wir eben schon das Thema in der PR-freien Zone. Warum tun wir uns in der Branche ein bisschen schwer mit datenbasierter Analyse und den daraus eigentlich folgenden Maßnahmen oder die Maßnahmen, die daraus folgen müssten? Weil ich glaube, einige deiner Konklusionen gerade, die sind, glaube ich, intuitiv spüren das viele Touristiker. Aber ich glaube, der Weg dahin, der datenbasierte Weg, ist dann ja doch sehr, sehr kleinteilig. Warum tun wir uns damit so schwer?
Also erstmal weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mit anderen Branchen vergleichen. Was ja für den Tourismus wahr ist, der Tourismus oder die Touristik ist ja, egal wohin man guckt, ob man jetzt das Reiseveranstaltergeschäft nimmt oder ob man in die Destinationen vor Ort schaut, es ist ja sehr, sehr kleinteilig. Also das heißt, ich weiß nicht, wenn du irgendwie vielleicht Pharmabranche oder Autos oder sowas guckst, da hast du halt Riesenkonzerne, da hast du wahrscheinlich irgendwie ganze Abteilungen, die sich mit Insights und mit Daten beschäftigen. Die Manpower hast du in der Regel hier im Tourismus in einem Unternehmen oder in einer Organisation nicht. Also das heißt, so ähnlich wie mein Job als Geograf, ne, man muss irgendwie vieles auf einmal können. Das führt dann dazu, dass man eben nicht Spezialist für was ist. Also das ist sicherlich wahr für viele Teile der Touristik und auch vor Ort in den Destinationen. Und ich glaube, das ist aber, wie gesagt, das kann man erklären und das ist jetzt nicht, weil die Touristiker kein Faible für Zahlen hatten. Also es gibt ganz hervorragende Organisationen und Firmen, die ganz viel mit Zahlen arbeiten und das richtig gut machen. Und es gibt aber auch, sagen wir mal so, die Vollblut-Touristiker, die aus dem Bauch genau die Sachen wissen, die ich dann mit Zahlen hinterher wahrscheinlich auch so belegen kann. Und alles dazwischen. Also ich glaube, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Und ich glaube, man kann auch die Zahlen auf zwei Wege einsetzen. Ne? Du kannst halt entweder sie erkenntnisgewinnend einsetzen, wenn du, sagen wir mal, das Bauchgefühl nicht hast, aber du kannst sie eben auch zum Feinjustieren deines Bauchgefühls benutzen. Und beides ist richtig und erlaubt. Und sagen wir mal, auch wie viel Daten und Zahlen dein Geschäft neben dem Tagesgeschäft braucht oder verträgt. Das ist dann, glaube ich, auch in jeder Organisation anders. Und also ich glaube, da gibt's auch, also da würde ich jetzt nicht irgendwie jemandem einen schwarzen Peter zuschieben oder sagen, hier Touristik, ihr müsst irgendwie mehr auf Zahlen gucken, sondern ich kann nur einladen, oft lohnt es sich und hilft und hilft einem eben vielleicht auch bei der eigenen Argumentation und beim Verständnis eben von Phänomenen und Dingen, auf die man vielleicht schon vorher mit manchmal auch mit irgendwie einem Fragezeichen geschaut.
Bauchgefühle liegt aber auch oft falsch, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich sehr skeptisch war, dass sich zum Beispiel die Kreuzfahrtindustrie von dieser Pandemie wird erholen können. Und wir sehen jetzt genau das Gegenteil. Also mein Bauch lag da völlig daneben.
Ja, aber das ist, ich glaube, dass ja, das ist, da will der Bauch auch rational sein, ne? Ich glaube, wenn man das rational angegangen hätte, auch mit, sagen wir, mit den Zahlen, die wir haben, mit was weiß ich, dann noch steigendem Nachhaltigkeitsbewusstsein, Klima, Preisen, alles Mögliche. Wir waren da auch echt skeptisch. Lagen selbst auf, sagen wir mal, beim Betrachten der Zahlen da, sagen wir mal, nicht ganz richtig. Also da hätten wir eher, glaube ich, mit den Zahlen dein Bauchgefühl gestützt. Und jetzt zeigt uns aber eben die Realität, dass es eben durch die Decke geht und eben auch, sagen wir mal, manchmal auch die Absichten, die man vielleicht, die man vor einem Jahr hatte, dann, wenn die Möglichkeiten wieder bestehen, eben dann auch sich wieder ein bisschen relativieren, ne? Ich meine, im Moment können wir nichts anderes messen als Absichten fürs nächste Jahr, wenn wir aufs nächste Jahr schauen wollen. Aber das heißt halt eben auch nicht in jeder Instanz, dass es dann so kommt, sondern man muss dann eben auch, man muss wirklich auch dann das, was man erhoben hat, so interpretieren, wie es ist, ne? Es sind Pläne, es sind Wünsche, aber die Realität ist am hinten dann hinterher halt dann doch eben wahrscheinlich immer ein bisschen noch eine andere.
Geschäftsreisen war ja genau dasselbe, wo eigentlich viele gesagt haben, Zoom und Teams, das wird sich alles, wird viele Geschäftsreisen nicht mehr nötig machen. Und was ich jetzt erfahre, ist, nein, das persönliche Treffen ist halt immer noch das A und O. Klar, hier und da werden Sachen ersetzt, aber ich glaube, der Geschäftsreisemarkt boomt gerade auch sehr. Und da lagen, glaube ich, auch einige Sachen falsch. Aber
ja, ganz kurz, Sven, darf ich ganz kurz? Ich grätsche hier mal ganz kurz rein, weil ich sehe das hier gerade. Ich bin ja gestern nach Frankfurt gefahren. Hier findet gerade eine große Marketingmesse statt. Für die bin ich nicht hier. Aber ein Taxifahrer hat mir heute erzählt, dass 100.000 Besucher jetzt in Frankfurt sind für diese Messe. Und die Hotels sind voll. Hotelpreise sind irre. Ich bin jetzt hier südlich des Mainz in Offenbach abgestiegen, weil alles andere überhaupt nicht leistbar ist. Also auch da, ne, wir sehen, das bestätigt das, was du gerade gesagt hast. Also 100.000 Messebesucher in Frankfurt und viele Leute reden halt noch davon, dass die Pandemie noch da ist, ne? Also dieser Streit Endemie, Pandemie und so weiter. Aber dennoch 100.000 internationale Gäste in Frankfurt und Hotels sind alle voll.
Ja, wobei da, da ist auch das Schöne, dass bei dem Stichwort, weil das ist ein Thema, wo wir relativ neu dran sind an diesem Businessreisen und das ist wirklich auch ein spannendes Feld, weil da, glaube ich, einfach mehr passiert, nicht mehr passiert, aber der Markt ist kleiner als Leisure, aber es ist eben insgesamt dynamischer, weil eben es nicht nur der Reisende ist, der da entscheidet, sondern es ist eben die Firma im Hintergrund, die sozusagen auch viele Entscheidungen trifft. Und da sehen wir zum Beispiel, also dass gerade bei dieser Recovery-Geschichte, was kommt wieder und wie kommt's wieder und auch warum, was ist es denn noch wert oder wofür ist es denn wert, Geschäftsreisen zu machen und wo sind die Vorteile auch von online? Das haben wir in den letzten 2 Jahren ganz differenziert mal abgefragt oder eben bei Geschäftsreisenden. Und da ist es schon so, dass man eben sieht, gerade ne, Messen, Kongresse, Seminare, Verkaufen, da ist Geschäftsreise ganz klar, wenn du sagst, ne, wo sind die, ne, würdest du das eher als Reise machen oder siehst du da die Vorteile für online, ist ganz klar die Reise. Aber wenn du zum Beispiel guckst, ne, interne Meetings, Projektbesprechungen, Fortbildungen, da ist es schon, hält sich die Waage und wir haben nur die Reisenden gefragt, ne? Das heißt, da kommt ja auch noch eine neue Generation rein, die sozusagen jetzt komplett mit Homeoffice aufgewachsen ist oder reingekommen ist und das teilweise auch liebt. Also das heißt, ich glaube, da muss man wirklich genauer hinschauen, weil da, also da wird es definitiv so sein, wenn wir wieder auf das alte Volumen kommen wie 2019, dann wird das Verhalten dahinter, das ist so meine Interpretation von allen Informationen, die wir da haben, wird das Verhalten aber eben ein anderes sein. Und vielleicht, wenn ich darf, da gibt es auch noch was ganz Spannendes im Geschäftsreisebereich. Darf ich?
Unsere Gäste dürfen immer alles.
Da ist das Thema Nachhaltigkeit anders bespielt, weil es eben nicht, da wird nicht auf den Reisenden abgewälzt die Entscheidung, ob er jetzt nachhaltig will oder nicht, wie so oft im Leisure-Bereich, sondern es gibt eben oft Firmenpolicy dahinter und es geht ganz oft um knallhartes Geld. Sprich, die wichtigsten Dinge, die irgendwie die auf so nachhaltiges Reisen einzahlen, sind so aus Firmenpolicy-Seite Reduktion von Reisen und gucken, ob man es eben doch ersetzen kann durch Online. Also zumindest das Prüfen soll man tun und wenn möglich, dann machen. Und das andere ist, Trips zu kombinieren. Also eben Anlässe zu kombinieren und nicht eben wegen dem Ein-Stunden-Meeting irgendwo hin. Und das ist schon wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Also und man sieht eben, ne, wenn es Geld bringt, dann machen es wirklich viele. Das machen sogar die keine Policy haben. Aber auch andere Dinge, wie eben auch auf Labels achten und kompensieren, ist eben im Geschäftsreisebereich schon viel, viel, viel weiter durchdrungen als im Leisure-Bereich. Und wenn man dann auf der anderen Seite, ich meine, haben wir nicht so viele Kontakte, aber auch immer mal wieder, auch teilweise hier mit Hoteliers in den Städten in Schleswig-Holstein spricht, die sagen auch, ich muss mich jetzt um ein Zertifikat kümmern, sonst habe ich Angst, dass die Leute hier von der Deutschen Bahn, dass die nicht mehr bei mir absteigen. Also das heißt, ich glaube, während das im Leisure-Bereich, zumindest wenn wir das ganze Thema beim Kunden abladen, alles sehr, sehr langsam vor sich geht, ist da eben im Business-Bereich gerade von den großen Unternehmen wirklich einigermaßen Druck hinter, der dann, glaube ich, auch dafür, also der stärker darauf führt, dass die Branche sich verändert, als eben, wenn wir eben auf die Urlauber warten, weil die finden es ganz nett. Aber ob da jetzt ein Label an der Tür klebt oder nicht, da achten sie noch nicht mal drauf.
Ja, das war tatsächlich jetzt so eine Anschlussfrage von uns, Thema Nachhaltigkeit. Seit Jahren geistert es ja rum und man dachte jetzt so, schon vor der Pandemie, es hat seinen Durchbruch in der Pandemie, ja, war jedem klar, na, ist vielleicht nicht mehr die wichtigste Rolle. Welche Rolle hat's denn jetzt? Du sagst gerade schon, ne, Geschäftsreisen achten sehr drauf oder immer mehr drauf. Im Leisure-Bereich, ja, nice to have, aber am Ende nicht buchungsentscheidend?
Ja, das fasst das Ganze schön zusammen. Also buchungsentscheidend ist es bei 5% der langen Urlaubsreisen und ein bisschen mehr der Kurzurlaubsreisen. Also das ist so ein bisschen, das ist wirklich so unser absolutes Bio-Segment. Aber es finden eben viele gut. Ne? Das heißt, wir versuchen das so von zwei Seiten so ein bisschen aufzuspannen, das Thema, weil es eben auch schwierig ist abzufragen, weil es wird ja auch immer unterstellt, dass wenn du das fragst und dann, ne, wir haben auch persönliche Interviews, wo der Interviewer dem Befragten gegenüber sitzt und dann sagst du über Nachhaltigkeit, da sagt ja keiner, nee, finde ich scheiße. Ne? Aber deshalb versuchen wir das eben abzustufen und fragen auf der anderen Seite, ne, findest du gut? Und das sagen schon ziemlich viele, differenziert nach Ökologie und Sozialem, also fragen, ne, ist dir wichtig, dass bei deinen Reisen, dass die Umwelt nicht über Gebühr belastet wird und auf der anderen Seite eben, dass die Leute vor Ort, die da wohnen, nicht belastet werden und die Angestellten fair bezahlt werden. Also ne, dazwischen können sie unterscheiden und das ist schon eine Mehrheit. Also soziale Nachhaltigkeit sind über 2/3, die das wichtig oder sehr wichtig finden. Aber eben auf der anderen Seite der Medaille ist halt beim Verhalten und ob es wirklich entscheidungsrelevant ist, sind wir eben ungefähr bei 5%. Kompensation ist auch so um den Dreh, 5-6%. Ob man auf ein Label geachtet hat, auch einstelliger Bereich. Also, und da hat sich auch in den letzten Jahren beim Verhalten nicht so wahnsinnig viel getan. Ne? Sympathie hat zugelegt. Verhalten ist so, also entwickelt sich Verhalten, würde ich sagen.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil das, was in der Branche besprochen wird zum Thema Nachhaltigkeit, suggeriert ja ganz andere Zahlen. Das suggeriert ja, dass das Gutfinden dieser Maßnahmen sozusagen wirklich 1:1 mit Buchungsverhalten übereinstimmt. Aber 5%, Das ist ja wirklich erstaunlich, muss ich sagen. Wie siehst du denn da die Tendenz? Du sagst, das ist eigentlich jetzt über die letzten Jahre gleichbleibend geblieben. Siehst du da eine Tendenz, dass es doch steigen könnte? Oder meinst du, es bleibt bei guten Absichten im Bereich Leisure?
Also erstmal finde ich, es ist ja wichtig, dass es die guten Absichten gibt, weil das heißt, ich finde, aus Branchensicht spricht nichts dagegen, nachhaltige Produkte aufzulegen. Ich interpretiere die Ergebnisse nur so, ich darf es nicht dem Kunden überlassen, weil damit mache ich es mir zu einfach. Die Leute finden es gut, aber es überfordert sie wahrscheinlich auch, oder es ist eben dann nicht so wichtig bei diesem komplexen Prozess der Reiseentscheidung, darauf dann auch noch zu achten. Aber sie finden es gut. Das heißt, wenn man, sagen wir mal, das ist auch, wir haben auch noch mehr im Komplex Nachhaltigkeit befragt, aber sagen wir mal, wenn man dieses Gesamtbild sieht, kommt eigentlich die Schlussfolgerung bei raus. Am besten wäre es, wenn sozusagen Branche oder wenn die Branche es nicht tut, irgendwann die Politik eben den Standard ändert. Also eigentlich ist nicht die Frage, ob ein Produkt nachhaltig sein soll oder nicht, sondern es sollte einen Mindeststandard an Nachhaltigkeit beinhalten. Und da kann ja dann immer noch jemand was draufsetzen, weil er sagt, dann habe ich eben einen kompetitiven Vorteil gegenüber, die nur Standard machen. Aber sag mal, dass man so eine Baseline hat, wie klimaschonend oder wie sozial akzeptabel eine Reise sein darf. Das wäre sowas, was so interpretieren wir eben dieses Gap zwischen den Kunden. Das würde bei den Kunden gut ankommen. Und im Zweifel, das ist ja auch immer die Frage, ne? Diese Frage, würden Sie mehr bezahlen für irgendwie nachhaltiges Produkt? Also zum einen bei vielen Aspekten jetzt im Hotel oder so, spart das Hotel, also warum soll es mehr kosten? Und auf der anderen Seite, wenn man, also zumindest wenn ich da richtig informiert bin, die Zahlen, die ich jetzt letztens gesehen habe, um einen Flug vernünftig zu kompensieren ans Mittelmeer und sagen wir mal wirklich einen fairen CO2-Preis da reinzupreisen, dann war man, glaube ich, bei, ich weiß nicht, 10, 15 Euro pro Nase, pro Strecke oder sowas. Und das sind ja so ähnliche Größenordnungen, wie wir damals bei der Luftverkehrsabgabe hatten, wo auch alle geschrien haben, das wird den Markt komplett durcheinander wirbeln, das bucht keiner mehr. Wir haben jetzt Nachteile gegenüber den Flughäfen irgendwie im nahen Ausland oder so. Und am Ende hat man es, glaube ich, also bei uns definitiv nicht und ich glaube auch in der Luftverkehrsstatistik nicht gesehen. Und ne, auch bei dem ganzen, also ne, wie Preis sich zusammensetzt, es gibt natürlich ein preissensibles Segment, da mag das dann sein, aber das ist nicht der Großteil des Marktes, sondern im Großteil des Marktes wäre das wahrscheinlich auch kein Problem, wenn einfach Reisen ein bisschen teurer werden, wenn sie teurer werden müssen.
Meine Frage, ich hatte gerade angehoben, hast du schon wunderbar geantwortet, denn meine Frage war tatsächlich, sind denn die Deutschen bereit, mehr zu zahlen? Ich war ja auch auf dem Hauptstadtkongress des DRV, da gab es, glaube ich, eine Initiative, die vorgestellt worden ist, die genau jetzt auch ausrechnen möchte, was kostet es an CO2, dass ich halt reise und das dann auch sichtbar machen möchte. Und ich glaube, das Ziel war dann auch langfristig, dass man es dann halt oben drauf schlägt auf den Preis, weil sonst wird es halt nie gemacht. Und da wäre halt meine Frage gewesen, ist denn der Kunde bereit zu zahlen?
Ja, ich glaube, es müssen nur alle machen, ne? Weil wenn du es als Opt-in machst, dann wird es keiner machen. Das ist so ähnlich wie bei der Kompensation, die du jetzt ja auch in vielen Buchungsstrecken anklicken kannst. Also wenn du es dem Kunden überlässt, wird nicht viel passieren, ne?
Genau, dabei könnte man es ja auch noch ein bisschen einfacher machen. Also Lufthansa fängt ja jetzt an mit, die integriert das in die Buchung, glaube ich, mit rein. Vorher war es, glaube ich, als Andi, es hat ja mal einen Flug in die Dominikanische Republik kompensiert. Da musste er dann auf eine komplett andere Webseite, musste nochmal all seine Daten eingeben und so weiter und so fort. Also das war jetzt auch nicht das Leichteste. Und ich glaube, wenn man es da den Kunden so einfach wie möglich macht, Und es irgendwie.
Ja, aber ich glaube, selbst wenn die, wie gesagt, selbst wenn du es in der Buchungsstrecke hast, kommst du nicht auf über 10%. Also das ist, ne, sobald du das Häkchen da setzen musst, das scheint menschlich zu sein.
Also wird nie gemacht.
Genau, und ich glaube, gerade da hinten raus, du bist da ja sozusagen da auch in der alles andere als PR-freien Zone, wenn du da irgendwie hinten noch irgendwie immer wieder nochmal gefragt wirst, ob du nicht das oder das da kaufen willst. Ja, und ich glaube, da werde ich irgendwann vielleicht dann auch skeptisch und sagen, naja, da steht jetzt irgendwie CO2 und Kompensation dran, aber wenn ich das jetzt bei der Fluggesellschaft kaufe, irgendwie ist das auch widersinnig. Also ich glaube wirklich, da muss sich die Branche drum kümmern und sie hat das generelle Wohlwollen der allermeisten Kunden.
Jetzt haben viele Kongresse stattgefunden, in Anführungsstrichen viele, zumindest mehr als in den letzten 2 Jahren. Touristik ist wieder an diversen Orten zusammengekommen, hat diskutiert, debattiert, hat sich auch wieder selbst Kraft und Mut zugesprochen. Gerade fand die Best-Jahrestagung in Kalabrien statt. Man konnte in der Fachpresse einiges darüber lesen, was auch von euch da kam an Zahlen und Daten. Wie ist denn eurerseits, grob umschrieben, die Datenlage bezüglich der Zukunft des stationären Vertriebs? Also wie ist da die Aussicht für das stationäre Reisebüro, wenn man das mal so umschreiben will? Das gibt es ja in der Form auch nicht mehr. Ne? Das Reisebüro gibt es noch, aber viele Leute rufen ja nur in ihrem Reisebüro an oder schreiben eine Mail oder füllen ein Kontaktformular aus. Aber wie seht ihr da die Zukunft für den stationären Vertrieb?
Also ich glaube, du hast da gerade ein paar Stichworte gesagt. Also ich glaube, wenn du dich nur in dein Büro setzt und wartest, dass jemand kommt, ist das wahrscheinlich eine Taktik, die ja gut, je nach Lage mal besser, mal schlechter funktioniert. Also wir sehen in unseren Daten und auch wenn man da die Trends fortschreibt, dass Online-Buchungen auf jeden Fall zunehmen werden. Aber Online-Buchungen können ja auch durchaus im Reisebüro landen. Also das heißt, wir haben diesen ganz starken Trend, auch wir haben ja eingangs irgendwie da über Digitalisierung gesprochen, also das geht nicht mehr weg, das bleibt und das wird auch immer mehr und das ist auch ganz klar. Also da haben wir wirklich einen linearen Trend, wo wir davon ausgehen, dass 2030 ungefähr 2/3 der Reisen online gebucht werden. Im Moment sind es ungefähr die Hälfte. Und das heißt aber nicht, dass im gleichen Maßen eben das Reisebüro abschmiert, weil das Reisebüro eben auch Multichannel erreichbar ist und optimalerweise da, glaube ich, auch die verschiedenen Stärken ausspielen kann, rechnen wir eigentlich damit, dass das immer noch einen Anteil von so um und bei 30%, vielleicht knapp unter 30% haben will. Das ist gar nicht so viel weniger als heute. Und ich glaube aber auch, was dazu nötig ist, damit das passiert, aber das ist in den letzten Jahren, ist es auch schon passiert. Also ich glaube, die Reisebüros und auch die Reisebüromitarbeiter, sie bieten Orientierung, sie bieten Hilfe bei der Entscheidung und das ist eben auch ein ziemlich komplexes Ding und manchmal sind wir auch faul und es gibt auch viele, auch in allen Altersgruppen, die sich einfach auch gerne im Reisebüro beraten lassen, weil sie dann eben nicht alles selber machen müssen. Es gibt aber auch viele, die gerne alles selber machen und die auch sagen, das ist neutraler, wenn ich mich dadurch durch die Suchmasken von den OTAs da meine Suchen eingebe und eben meine Resultate finde. Ich glaube, also wie gesagt, der Markt wird aber groß genug sein, dass es beides in Zukunft geben wird. Aber die Reisebüros haben es natürlich, weil sie eben in erster Linie stationär sind, wie das mit dem stationären Vertrieb ja schon heißt, müssen sie schon aufpassen, dass sie zum einen alles an Technologie nutzen, was eben sinnvoll ist und dass sie eben ihre Stärken, die Beratung und eben das Orientierung geben, vielleicht auch sogar dieses, sag mal, das Persönliche, was und vielleicht auch gegenüber Stammkunden, was in einem Callcenter dann wirklich schwierig zu herzustellen ist. Das sind halt Stärken, die sie halt ausspielen können. Und das geht natürlich auch, das sieht man auch in den Daten, in den Buchungsdaten, wie durchschnittliche Reisepreise sind, dass eben dieses Argument bei komplexeren Reisen und oft auch teureren Reisen und Reiseformen eben teilweise besser funktioniert als bei relativ einfachen Dingen, wie eben vielleicht die Flugpauschalreise auf Mallorca in ein Hotel, wo man schon gewesen ist. Da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Reisebüromitarbeiter, das kriegt man auch selber gut gebucht. Aber wenn man eben die Gibeco-Reise nach Südostasien oder so buchen möchte, oder eben da weiß, man möchte nach Südostasien mit einem, gegebenenfalls mit einer Gruppenreise, da hilft es sicherlich schon, wenn man einen gut geschulten Reisebüro-Mitarbeiter hat, ja, der einem da halt einfach Orientierung gibt.
Danke für die Werbung.
Immer. Ist ja nicht mehr PR-frei jetzt, ne?
Nee, jetzt darf man. Ulf, super spannend mit dir zu reden und wir sagen das immer, aber wirklich, war sehr, sehr spannend. Ich möchte mal fragen, wie sehr kannst du Arbeit und Privates trennen? Wenn du jetzt rausfindest, also was für ein Reisender bist du und hat die Arbeit irgendeinen Einfluss auf dich? Also wenn du siehst, okay, oh Gott, alle wollen in die Mittelmeerländer, Griechenland, Türkei, Spanien, Italien, sagst du dann, nee, jetzt erst nicht, ich gehe nach Skandinavien? Oder wenn Skandinavien boomt, sagst du, nee, dann muss ich halt nach Island oder Nord-, Süd-, Mittelamerika? Hat die Arbeit Einfluss auf dich?
Ja, also zum einen, ich mag meine Arbeit gern, aber ich glaube, ich kann da wirklich gut trennen und auch beim Reisen. Also es war eher andersrum. Ich bin ja eben auch beruflich zum Glück jetzt wieder viel unterwegs und da hole ich mir dann vielleicht die Anregungen, wo man vielleicht nochmal privat hinfahren möchte, was man macht. Oder ich genieße es auch besonders und versuche auch immer dann ja nicht nur auf Veranstaltungen und im Hotel und im Flugzeug zu sein, sondern eben auch zumindest noch, also weiß nicht, selbst wenn ich in Frankfurt bin, dass ich noch eine halbe Stunde mit dem Fahrrad da durch euren Grüngürtel fahre und einmal am Main lang, dass man eben so ein bisschen noch den persönlichen Eindruck kriegt, wo man überhaupt ist, was es alles gibt. Aber im Prinzip ist das wirklich sehr gut getrennt und meine Arbeit belastet mich nicht, wenn ich im Urlaub bin. Ich glaube, ich kann da ganz gut abschalten, aber auf der anderen Seite sind die Grenzen natürlich fließend, wenn man beides ganz gerne macht.
Wohin geht denn die nächste Reise für den Reiseanalysten Ulf Sonntage?
Also die nächste private Reise, das wird Skifahren in der Schweiz über Weihnachten sein. Und die nächste Dienstreise, wo ich mich auch wirklich drauf freue, geht nach Montenegro auf eine Tagung zu regenerativem Tourismus. Vor allen Dingen mit Leuten vor Ort. Von der GIZ, glaube ich, mitorganisiert oder mitfinanziert. Und da soll ich auch denen mal erzählen, warum es eine gute Idee ist, gute Daten zu nutzen. Ich bin mal gespannt.
Immer eine gute Idee, gute Daten zu nutzen. Wir bedanken uns recht herzlich bei Ulf Sonntag vom INIT, NIT und ja, der Reiseanalyse. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. War sehr interessant.
Das war mir eine Freude. Danke dir, Ulf.